Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht in Philipper 3, 7 bis 14. Ich lese von 4b zu 14. Wenn ein anderer meint, er könne sich auf Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr. Da ich von den vor am achten Tage bestiegen bin und dem Volk Israel vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schande erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesus, meines Herrn. Um seinen Willen ist mir das alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich vergesse, was da hinten ist, strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ja, Vater im Himmel, möchte ich bitten, dass du unsere Herzen öffnest, dass du uns offen machst für dein Wort. Möchte ich bitten, dass du mir die richtigen Worte gibst. Amen. Paulus zitiert, was sollen wir nun hierzu sagen? Sollen wir jetzt unsere Gaben wie in der Schrift lesen können, einsetzen und mehr? Oder ist das alles weg? Galant ausgedrückt, ist das eigentlich ein Code übersetzt, der Dreck? Ist das alles gut? Ist das alles Dreck? Was wir können? Ich glaube, die Antwort liegt nicht irgendwo dazwischen, liegt nicht irgendwo in der Mitte, sondern die Antwort liegt in beiden zusammen. Ich versuche, das heute in der Predigt ein bisschen auszuarbeiten. Für mich war es ein sehr komplizierter Bibeltext. Aber Paulus ist ja immer so einer, der immer ausdrückt und auch immer auf den Punkt bringt. Ich möchte einfach mal mit einem Beispiel beginnen. Oder sehr einfach nennen. Ich weiß jetzt, eine Dinge hat heute Essbar-Ausschuss. Mein Sohnemann, der Königsmacht, ich bin jahrelang mit der Essbar ins Geschäft gefahren, mein Sohnemann fährt immer nach Karlsruhe in der Essbar und da erlebt man ja so einiges in so einer Essbar. Nach der S-Bahn oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln sind da auch immer Reisende unterwegs. Und ich denke auch, wenn hier kein Anschluss ist, ist jeder schon mal mit öffentlichen oder auch mit Zügen irgendwo in Urlaub oder zu Bekannten oder zur Arbeit gefahren. Und da stelle ich mir so einen Mensch vor, der auch gerade vielleicht auf die Urlaubsreise ist oder vielleicht umzieht. Die begegnet man ja in der S-Bahn. Man hat einen Rucksack, man hat irgendeinen Koffer, man hat noch irgendeine Plastiktüte, wo vielleicht Schuhe drin sind. Eigentlich, man hat mehr Gepäck wie Hände, wo man es tragen kann. Und meistens ist es dann so, wenn diese Leute dann kommen, viele sind meistens auch nicht gerade einen Sitzplatz oder irgendwas, wo sie ihr Gepäck verstauen können. Dann steht es so im Ausgangsbereich, weil da gerade in der Karlsruhe S-Bahn der beste Platz ist für sowas. unsere Zugfahrer, also unsere Zugführer, die sind ja meistens sehr sanfte Bohrfahrer. Das Gepäck fliegt durch die Gegend, er fährt, nächste Haltestelle, bis man alles regiert hat, bremst man die nächste Haltestelle so ganz sanft und wieder fliegt das ganze Gepäck durch die Gegend. So geht es Haltestelle für Haltestelle, bis der Reisende in seiner Haltestation, wo er aussteigen will, ankommt. Dann geht's los. Gepäck nehmen, alle Hände irgendwie fühlen, Rucksack auf der Brücke und dann wäre schon welche ungeduldig, die aussteigen will und sich auch schon platzieren, dass sie auch gut zur Tür rauskommen. Draußen steht schon die rein wollen. Und was passiert, wenn das Gepäck bis zum Bahnsteig, das Gepäck in der Hand bis zum Bahnsteig schafft, ist gut. Meistens liegt es dann am Bahnsteig an, weil wenn man ganz großes Pech hat, ist vielleicht auch noch ein Inhalt verstreut. Das Gepäck ist für den Reisenden eigentlich ein Ballast. Es hindert ihn. Also ein 5000 Meter Lauf wird er mit dem Gepäck nicht schaffen und wird siegen. Wollen wir uns mal dieses Beispiel mal einfach noch so im Hinterkopf. Es wird uns, der Mann wird uns noch ein paar Mal begegnen in der Predigt. Und gehen wir zurück zu Paulus, der diesen Brief geschrieben hat. Er schreibt von sich ganz am Anfang, was er eigentlich vor seiner Bekehrung gemacht hat. Er war ein Eifer. Er hat die Gemeinde verfolgt. Er hat sie verhaften lassen. Hat sie einsperren lassen. Was damals mit den Christen dann passiert ist im Gefängnis, da kann man drüber spekulieren. Also auf jeden Fall war es nicht so komfortabel wie heutzutage. Und dann geht dieser Paulus seinen Weg und ihm erscheint Jesus. Jesus erscheint ihm so grell, dass Paulus erblindet. Und Paulus erkennt, dass dieser Jesus, den er überhaupt nicht hat anerkennen können, als Pharisäer, jemand, der von dem Tode aufersteht, jemand, der sich Gottes Sohn nennt, also das ist ein Spinner, oder den kann man nicht einstellen. Mit einem Mal erkennt Paulus, dass das dieser Jesus ist, dass er von dem Tode auferstanden ist, dass er Gottes Sohn ist. Ein Paulus hatte vielleicht diese persönliche Begegnung mit Jesus gebraucht. Es gibt andere Begegnungen mit Jesus. Uns begegnet allen Jesus irgendwo. Also mir ist Jesus ja auch begegnet. Sonst würde ich nicht hier stehen. Bei mir war es so ein kleiner Übergang, wenn man vielleicht heute sagen. Ich bin, wir sind dagegen üblich christlich auferzogen worden. Jeden Sonntag schön in den Sonntagsgottesdienst geschickt worden, Kindergottesdienst. Gab zu meiner Jugend noch kein Seefeuertempel in Königsbach, aber es gab eine Jungschararbeit mit dem Seefeuertempel. War in der Oberjungschar bis hoch. Dann, als mein älter war, ich dann Mitgliedschaft. Ich bin konfirmiert worden. Habe mich auch sehr bewusst konfirmieren lassen. War, wenn ich in Königsbach in Evangelisation war, war ich entweder Helfer oder war man halt immer dabei. Und irgendwann war das, was ich gehört habe, das, was ich gelernt habe, hat mich dazu bewegt, mein Leben Jesus zu übergeben. Für mich ist das heute nicht mehr greifbar, wann dieser Tag war. Paulus kann sich immer an diesen Tag erinnern. Aber so geht Jesus mal mit uns unterschiedliche Wege, um uns für sich zu begeistern. Manchmal wünscht man sich ja schon so eine Begegnung wie Paulus oder so wie Moses vor einem brennenden Busch, dass einem da Jesus begegnet. Bei Paulus hat sich sein Leben durch die Begegnung um 180 Grad gedreht. Diese eigene Leistung, die er vorangebracht hat, dieser Eifer, dieses Wissen, als Pharisäer hatte er auch ein großes Wissen gehabt, das war ihm jetzt alles lästig. Das war ihm so lästig und hat ihn in seinem weiteren Leben behindert, so wie unserem Fahrgast sein Gepäck. Er will das alles weghaben. Er will das einfach wie so der Dreck an der Schuhe, will das einfach loshaben, damit er für Jesus weitergehen kann. Er schreibt in Vers 8, und da lese ich jetzt mal die neue Genfer Übersetzung, in Vers 8 schreibt es so: Jesus Christus, meinen Herrn zu bekennen, ist etwas so unüberbietbares Großes, dass ich, wenn ich mich auf etwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Paulus setzt seine Gaben nach hinten. Das, was vorher am Mittelpunkt stand, der große Paulus, Saulus, große Christenverfolger, das tritt in den Hintergrund und Paulus setzt Jesus an die erste Stelle. Dann die Gemeinde Philippi, denen er diesen Brief schreibt. Diese Gemeinde, das sieht man da aus dem Brief auch aus, diese Gemeinde, die war Paulus sehr wichtig. Es war ihm auch wichtig, weil es war seine erste Gemeinde, die er im europäischen Festland oder in Europa gegründet hat. Die bestand aus der Mehrheit aus sogenannten damals Heidenchristen. Und Paulus hat ein sehr enges Verhältnis zu dieser Gemeinde. Und die drückt sich auch dadurch aus, dass Philippi die einzige christliche Gemeinde war, die auch Paulus finanziell unterstützen durfte. Und gerade deshalb liegt ihm auch diese Gemeinde am Herzen. Und vermutlich, so lässt der Text schließen, kam auch in der Gemeinde, es gab ja auch viele gute Christen, die auch dort dann tätig wurden, Missionare. Und da gab es ja immer diesen großen Streit, müssen sich jetzt die anderen Christen beschneiden lassen, so wie die Gute, oder sind sie auch errettet ohne die Beschneidung? Und Paulus war ein großer Verfechter und sagte, das ist alles Gesetz, das liegt alles in uns. Und er hat dafür gekämpft und er hat auch erzählt, was in manchen Gemeinden eingerichtet wurde durch solche Gesetze, die dann reingetragen wurden. Streit in der Gemeinde. Ist nicht von ungefähr, dass Paulus so viele Briefe hat schreiben müssen oder wollen. Er stellt auch hier der Gemeinde nochmal in den Mittelpunkt, dass Jesus der Mittelpunkt ist. Dass Jesus unser Ziel ist. Nicht die Gesetze einzuhalten. Genauso fordert uns die letzten 2000 Jahre uns Christen Paulus auch immer wieder raus, diesen Blick wegzuwenden. Wir Menschen neigen dazu, unser Leben über Gesetze zu regeln. Und ich glaube, wir wollen mal unsere Kirchengesetze, die bei der katholischen, bei der evangelischen, bei der freien evangelischen, über alles das, was man so als Gesetze und als Richtlinie aufstellt, die werden wahrscheinlich mehr Bücher füllen wie die Bibel. Und wir sind oft versucht, uns an diese Gesetze zu klammern, an diese Richtlinien zu klammern, die uns auch eine Hilfe sein können. Aber wenn sie uns zum Ballast werden, dann hindern sie uns, unseren Siegeslauf Richtung Jesus weiterzumachen. Aber kommen wir mal auch schon dazu, was ist denn das Ziel unserer Reise? Was war denn das Ziel, das Paulus vorgestreckt hat? Was er der Gemeinde Philippi auferlegt hat? Oder auch noch einmal schon gefragt, was ist denn der perfekte Christ? Also, bei uns in der Firma alles heißt Lean-Management, da wird alles optimiert. Da wird dann genau erklärt, wie man seine Sache, seine Arbeitsschritte macht, damit alles Optimum läuft und ohne Zeitverlust. Wie müsste der Passagier sein Gepäck sortieren, dass er optimiert aus der S-Bahn aussteigen kann? Wie sind wir der perfekte Christ, wenn wir das alles machen? Sind wir perfekte Christ, wenn wir morgens immer gut unsere stille Zeit machen, wenn wir den ganzen Tag versuchen, andere von Jesus zu überzeugen oder Jesus nahe zu bringen? Wenn wir uns alle taufen lassen, wenn wir alle uns konfirmieren lassen? Für mich auch noch so ein kleiner Zeit außer Konfirmation. Mein Sohn sagt jetzt wieder, erzählt wieder vom Krieg, von alten Zeiten. Als ich jung war, leider bin ich jetzt schon so alt, dass ich sagen kann, ich immer gut. Als ich jung war, da war Konfirmationszeit so eine Zeit, wo ich jeden Tag Sack kriegte. Als Konfirmand darfst du drei Feste feiern, musst immer gut Ortsorge sein, musst jeden Sonntag in den Gottesdienst, musst immer erste Tanze. Also es war für mich eigentlich eher, so das, was drum herum kommt, war für mich eher ein Gefängnis. Also so eine Verbotskultur. Wenn ich mich konfirmieren lassen will, von Jesus erfahren will, dann habe ich mich an gewisse Sachen zu. Ich denke, es ist heute nicht mehr so. Aber es hat ja auch mal was Gutes, wenn ich mal so aus meinem Lebensalltag aufsteigen kann, mich auf Jesus konzentrieren kann und diese Festlichkeiten das alles mal außen vor lassen. Das ist ja nicht schlecht. Aber wenn es zum Gepäck wird, das mich behindert, dann wird es, glaube ich, schlecht. Die nächste Frage. Gibt es den perfekten Christ? Ich frage jetzt nicht zu fragen, ob hier einer sitzt. Also, auch hier oben steht kein perfekter Christ. Paulus gibt ja schon die Antwort. Also, wenn Paulus schon von sich sagt, ich bin nicht vollkommen, ich gehe nach vorne, ich strebe nach dem Nord, ich habe es noch nicht ergriffen. Also, wenn Paulus nicht ergriffen hat, dann ist es für mich eher ein Trost, dass ich sage, ja, ich bin auch auf dem Weg. Es hindert mich nicht daran. Also ich bin so ein Mensch, wenn ich ein Ziel nicht erreichen kann, dann strebe ich dem auch vielleicht gar nicht mehr nach. Also früher war es in der Schule so, wenn ich nicht der Beste war, dann wollte ich auch nicht der Zweitbeste sein, dann war es aber egal, ob ich der Schlechteste bin. Also entweder ich bin es oder. Und dann hätte ich auch Angst mit einer Nummer, um der Beste zu sein. Wenn ich es kühl gehabt habe, ich kann es nicht schaffen. Und dann finde ich, ermutige mich Paulus und sagt, du musst nicht der Beste sein, weil ich war es auch nicht. Du kannst noch der Drittbeste sein, aber du kannst, guck nicht auf die anderen, guck auf das Ziel. Das größte Ziel ist, Jesus näher zu kommen. Jesus zu ergreifen. Weil das sagt Paulus auch. Jesus hat uns schon ergriffen. Er sagt, Jesus hat mich ergriffen. Jetzt will ich ihn so ergreifen, wie er mich ergriffen hat. Paulus nennt uns mit dem Vers 14 das Ziel. Ich lese mal. Und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Also wir haben den Siegespreis, wir müssen dem nachjagen. Wie auf einem Konto, wo Geld liegt, wenn ich noch hier das Geld hole, dann habe ich es nicht. Und was ist jetzt mit meinem Gepäck? Was ist jetzt mit meinen Gaben, mit meinen Talenten? Also der Reisende, der hat ja das Gepäck auch dabei, weil er von seinem Urlaub oder von dem, was er macht, braucht er ja das, was da drin ist. Das er braucht Klamotten zum Reinziehen. Aber Stell dir so vor, früher, da sind wir wieder bei früher, da gab es auf der Bahnhöfe die Gepäckwagen, manchmal gab es sogar so Gepäckträger, die sind gekommen. Also ich war 2 Jahre in Kenia, wenn man da in den Bohrhofnau gekommen ist, oder weit modern vom Flughafen, da gibt es da welche, die bieten hier die Dienste an, die kommen mit so einer Wägele und tragen unser Gepäck. Für einen teuren Preis. Da sage ich, für unser Gepäck, da haben wir einen Gepäckträger. Weil, wenn wir unser Leben Jesus übergeben, dann dürfen wir auch unser Gepäck, das, was uns vorher gegeben hat, dürfen wir auch geben. Dürfen es in seine Hände geben. Paulus gibt ja uns auch indirekte Antwort. Also, wenn man die Briefe lest von Paulus, wenn ich es vorhin gesagt habe, er war ein Eiferer in Sachen Christenverfolgung. Ja, was ist denn das, was er da schreibt? Das ist ein Eifer für das Christentum. Er eifert Jesus. Er setzt sich für Jesus ein. Er stellt es in den Mittelpunkt. Vorher hat er seine Christenverfolgung in den Mittelpunkt gestellt. Jetzt ist es ihm wichtig, Menschen für Jesus zu gewinnen. Er hat die Gabe, Menschen zu gewinnen. Er hat sie nur vorher falsch eingesetzt. Und er lässt Jesus über seine Gabe, über sich und seine Gabe verfügen. Hätte er die Gabe nicht, wäre er auch nicht als Missionar unterwegs gewesen. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir diese Gabe, diese Talente, die uns auch von Gott, die wir schon von Kindesbeinen haben, auch wirklich verwenden. Die Frage stellt sich immer nur, wie verwenden wir sie? Verwenden wir sie gegen Gott? Verwenden wir sie gegen Jesus? Oder verwenden wir sie mit Jesus? Und um sie mit Jesus zu stellen, müssen wir wieder in dem Bibeltext Jesus in den Mittelpunkt von unserem Leben stellen. Wir müssen ihn als unser Ziel hinstellen. Und wenn wir Jesus nachjagen, dann können wir unsere Talente dafür verwenden. Und wir haben es vorhin, das ganze Summe habe ich vorhin schon im Trostvers verlesen. Und ich lese es einfach nochmal zum Abschluss, wenn ich es finde. Weil da sagt Jesus ja vorhin im Gnadenspruch, sagte Jesus zu uns: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun.